Ich habe heute das Vorrecht, dass ich predigen darf, und zwar zum Thema Gesetz und Gnade. Und das ist eine zweiteilige, eine Kurzserie. Und ich werde heute über Gesetz reden und am Karfreitag dann über Gnade. Die Fragen, die die Gläubigen vor 2 oder 3000 Jahren plagt haben, sind heute genau die gleichen wie damals. Was muss ich machen, dass ich errettet werde? Für was ist überhaupt das Gesetz da? Gilt das Gesetz überhaupt noch heute? Oder nur Teile davon? Was ist eigentlich mit den 10 Geboten? Was ist denn mit dem Sabbat, den wir Christen ja nicht einhalten? Darf ich Schweinigs essen und bin dann trotzdem errettet? Aber um all diese Fragen zu beantworten, müssen wir in der Geschichte ein bisschen zurückgehen und uns vor Augen führen, wie das Gesetz überhaupt entstanden ist und für was es da gewesen ist. Das Wort Gesetz, das kommt, oder das heisst im Hebräischen Tora und bedeutet Weisung oder Lehr. Und Tora kommt vom Verb Hora und bedeutet eben ausstrecken. Also den Finger ausstrecken oder den Arm ausstrecken. Und von daher hat auch das Wort Bedeutung bekommen, lehren mit Autorität oder den Weg weisen. Ein Gesetz ist also Gottes Weisung, Gottes Lehr, womit er in seiner Autorität den Weg weist. Im Neuen Testament steht für das Wort Nomos, und das bedeutet auch Prinzip, Ordnung, Regel, Gesetz, also an und für sich das Gleiche. Es gibt aber ganz viele verschiedene Gesetze in der Bibel. Und da gilt es wirklich zu unterscheiden. Zum Beispiel das Gesetz Adams in 1. Mose 2. Das war eine Abmachung mit dem Adam bezüglich dem Baum der Erkenntnis. In Hosea 6 wird das auch als Bund bezeichnet. Und von der Bedeutung her also ist Bund und Gesetz das Gleiche. Der Adam hat den Bund Gottes in dieser Schöpfungsgeschichte übertreten. Dann gibt es den Bund mit Noah oder das Gesetz Noahs. Gott hat Noah und seinen Söhnen ganz bestimmte Gebote gegeben. Er hat mit Noah einen Bund geschlossen. Zum Beispiel, wenn durch einen Mensch Blut fließt, dann soll auch dessen Blut fließen durch einen Mensch. Mit anderen Worten, Todesstrafe für Mord. Oder dass Gott nach der Sintflut den Menschen die Erlaubnis gegeben hat, Fleisch zu essen. Alles, was sich regt, sei dem Menschen zur Speise. Also alle Fische, alle Tiere, in dem sind auch all die Würmer und Madden und Heuschrecken, wo man heute in der Migros kaufen kann. Ist uns gegeben zur Speise, wenn wir das wollen. Ob das gut ist oder nicht, das muss jeder selber wissen, ist persönlich. Aber der Bund hat Gott mit allen Menschen geschlossen. Als Nachkommen von Noah und nicht nur mit dem Volk Israel, wo ja vom Sohn von Noah, dem Sem, abstammt. Gott hat verheißen, dass er nie mehr die Menschen oder die Lebewesen durch eine Sintflut wird ausdilgen. Und der Bund oder das ewige Gebot, das gilt noch heute und ist für alle Menschen sichtbar. Und darum lässt Gott ja den Regenbogen in den Wolken erscheinen. Oder dann noch der Bund mit Abraham, wo er gesagt hat, sein Volk solle sich beschneiden lassen als Zeichen. Und das war ein Bund mit Abraham und all seinen Nachkommen, also Israel, aber auch zum Beispiel die Muslime. Der Ismail ist ja auch vom Abraham abgestammt und die kennen die Beschneidung auch. Heute wollen wir uns aber mit dem Gesetz von Sinai befassen. Ein Gesetz also, wo der Mose am Berg Sinai aus der Hand Gottes empfangen hat, ungefähr 1600 vor Christus. 10 von diesen Geboten, die auf diesen steinernen Tafeln geschrieben worden sind, die sind mit dem Finger Gottes geschrieben worden. Das können wir lesen in 2. Mose 31, 18. Und als er auf dem Berg Sinai mit Mose zu Ende geredet hatte, gab er ihm die zwei Tafeln des Zeugnisses, steinerne Tafeln, beschrieben mit dem Finger Gottes. Dann gibt es noch weitere 603 Gebote, die in den Büchern 2. bis 5. Mose aufgeführt sind. Und gemäß jüdischer Überlieferung sind die durch Engel übermittelt worden. Wir finden zwar nichts im Alten Testament darüber, wohl aber im Neuen Testament an drei Stellen, zum Beispiel Apostelgeschichte 7, 53, da sagt er, die ihr das Gesetz durch Anordnung von Engeln empfangen habt. Und aus dem Textzusammenhang von den anderen zwei Stellen im Neuen Testament geht eindeutig hervor, dass es sich da bei dem erwähnten Gesetz ums Gesetz von Mose handelt. Wenn wir also vom mosaischen Gesetz reden oder Gesetz von Mose, dann geht es immer um die 10 Gebote, die mit dem Finger Gottes geschrieben worden sind, wie auch um die 603 Gebote, die noch dort enthalten sind, die durch Engel überliefert worden sind. Insgesamt also die 613 Gebote. Als Adam und Eva also den Bund oder das Gesetz gebrochen haben und somit die Ur- oder Erbsünde in die Welt gekommen ist, dann haben sie den Bund mit Gott aus der Schöpfungsordnung gebrochen und eben nicht das mosaische Gesetz, weil das hat es ja gar noch nicht gegeben. Aber was ist eigentlich der Zweck von diesem Gesetz? Erstens sollte das Gesetz Gottes Heiligkeit offenbaren und das Leben von den alttestamentlichen Gläubigen regeln. Die ersten 4 von den 10 Geboten regeln das Verhältnis zwischen dem Mensch zu Gott, also sozusagen die vertikale Beziehung, und die anderen 6, dort geht es um Beziehung unterhalb der Menschen, also die horizontale. Die anderen 603 Gebote sind unter anderem Speisgesetz, Hygiene, Reinheitsgebot und andere. Das Volk Israel sollte durch das Gesetz auch ein abgesonderes Volk sein. Es heisst nämlich im 5. Mose 7, denn du bist dem Herrn, deinem Gott, ein heiliges Volk. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt, dass du ihm zum Volk seines Eigentums wirst, aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Also die Juden sollten auf vielfältige Art und Weise von allen anderen Göttern unterschieden werden. Sei es eben in der Form der Anbetung, diverse Opfer, wie Brandopfer, Sündopfer, durch Versöhnung am Versöhnungstag, durch spezielle Feste des Herrn, durch das Essverhalten, Speisvorschriften, durch das Sexualverhalten, durch den Kleidungsstil, Bartstil, der wirtschaftliche Umgang, zum Beispiel Verbot von Zinsen und Wucher, die Unterstützung von Armen, Witwen und Ausländern und so weiter. Weiter hat auch das mosaische Gesetz so eine Art eine Umzäunung bedeutet, um die Juden. Die Nichtjuden oder die Nationen, die sind nämlich von diesen jüdischen geistlichen Segnungen ausgeschlossen gewesen. Das Gesetz soll zeigen, welchen Maßstab Gott an diejenigen Menschen legt aus seinem Volk, die mit ihm eine Beziehung haben wollen. Immer wieder heisst es im Alten Testament, dass der Mensch sich an Gottes Satzungen halten soll, weil Gott ja heilig ist. Zum Beispiel 3. Mose 18, 4. Meine Rechtsbestimmungen sollt ihr tun und meine Ordnungen sollt ihr halten, um in ihnen zu leben. Ich bin der Herr, euer Gott. Das mosaische Gesetz soll also insbesondere aufdecken, was es bedeutet, wenn man den Maßstab Gottes eben nicht erfüllt, die hohe Latte nicht erreichen kann. Das nennen wir ja Sünde oder Verfehlung. Es soll also die Sünde aufdecken, einem Menschen zeigen, dass er ein Sünder ist. Deutlich kommt es auch schon im Römerbrief 3,20 zum Ausdruck, denn durchs Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Mit anderen Worten, wenn wir kein Straßenverkehrsgesetz hätten und jeder so schnell fahren kann, wie er will, durch all die Dörfer, dann hätte er keinen Fehler gemacht und hat auch keine Sünde begangen. und wird auch nicht büßt. Nur wie wir das Gesetz haben, oder sprich Tempolimiten, wissen wir, dass wir einen Fehler gemacht haben und müssen dafür büßen. Und die Gesetze, die sind ja nicht da, um uns irgendwie jetzt zu schikanieren, im Normalfall. Aber sie sind eigentlich da, um uns und andere zu schützen. Aber woher wissen denn die Juden, ob sie sündigen oder nicht? Weil vieles in diesen 613 Geboten aufgelistet ist. Ein Beispiel bezüglich Essensvorschriften möchte ich machen. Im 2. Mose 23, 19 heißt es, du sollst ein Böckchen nicht in der Milch seiner Mutter kochen. Gott verbietet also, dass die Juden ein Jungtier in der Milch von der Mutter kochen. Und um das sehr feinsinnige Gebot nicht zu übertreten, essen gesetzesgetreue Juden grundsätzlich kein Fleisch und Milchspeisen miteinander. Sie trennen sogar das Koch- und Essgeschirr und die reicheren Juden, die haben sogar zwei ganz voneinander getrennte Küchen. Mit dieser Praxis ist eine Speise koscher zubereitet. Aber warum stellt Gott eigentlich so ein Verbot auf? Das macht doch überhaupt keinen Sinn, könnte man sich fragen. Und ich gebe zu, ich verstehe viele Gebote auch nicht und manche lassen sich auch wirklich nicht erklären. Zu diesem Beispiel gibt es eine mögliche Antwort, die ich am plausibelsten finde. Zu dieser Zeit hat es nämlich Völker gegeben, Nachbarn der Juden, die haben eben so Jungtiere in der Milch der Mutter gekocht. Und diese Praxis, das war eigentlich ein Baalskult, ein Fruchtbarkeitsritual, und das passt einfach nicht zu einem heiligen Gott. Die Juden sollten also solche Kult nicht praktizieren und dadurch abgesondert sein, sich unterscheiden von den Nationen. An ihnen sollte offenbart werden, dass sie einen ganz besonderen und einen heiligen Gott haben. Aber schlussendlich muss sich doch ein Jude auch fragen, was bringt es denn überhaupt, wenn ich die Gesetze einhalte? Was nützt mir das? Wieso soll ich das tun? Wenn wir weiter im 3. Mose 18 lesen, so steht dann im Vers 5, und meine Ordnungen und meine Rechtsbestimmungen sollt ihr halten. Durch sie wird der Mensch, der sie tut, Leben haben. Ich bin der Herr. Das Gesetz verspricht also ewiges Leben. Ewiges Leben durch das vollständige Einhalten vom ganzen Gesetz, also durch Werk. Das wird im Galaterbrief eindeutig bestätigt. Denn beim Gesetz zählt nicht der Glaube, hier geht es vielmehr nach dem Grundsatz, Leben wird der, der die Vorschriften des Gesetzes befolgt. Ist das nicht krass? Wer also alle Gesetze befolgt, wird ewiges Leben haben. Als Volk Israel über den Jordan ins gelobte Land eingezogen ist, haben die Stammesführer und Leviten die Anordnung von Gott befolgt und sind auf den Berg gestiegen. Der Berg Garizim, das ist in der Nähe von Nablus, das Foto ist vom Berg Garizim genommen. Unten dran steht Nablus und auf der anderen Talseite ist der Berg Ebal. Und von dem Berg Ebal herab haben die Leviten dann den Fluch Gottes ausgesprochen. Es heisst nämlich, verflucht sei, wer die Worte dieses Gesetzes nicht aufrechterhält, sie zu tun, und das ganze Volk sage Amen. Jakobus 2,10 stellt auch klar, denn wer das ganze Gesetz haltet, aber in einem einzigen strauchelt, der ist allen Gebot schuldig geworden. Mit anderen Worten, wenn man auch nur ein einziges Gesetz gebrochen hat, der ist gegenüber dem gesamten Gesetz schuldig und kann das ewige Leben nicht haben. Im Gegensatz dazu, wer sämtliche Gott einhaltet und die Stimme fleissig gehorcht, wie es bei mir heisst in der Bibel, wird den Segen empfangen. Aber eben, es ist ein gewaltiger Druck, nicht wahr? Kaum auszuhalten. Josua, der hat nicht müssen auf den Berg Gerizim gehen, sondern allein auf den Berg Ebal und dort einen Altar bauen. Warum? Da sehen wir eigentlich die herrliche Antwort bereits vom Evangelium. Es gibt einen Ausweg für den, der unter dem Fluch von dem Gesetz steht, nämlich das stellvertretende Opfer. Weil niemand fähig ist, Gottes Gesetz vollständig einzuhalten, kommen automatisch alle unter den Fluch. Wenn man auch nur einmal ein Gebot vom Gesetz übertritt, kommt man unter den Fluch vom Gesetz. Josa musste auf dem Altar Brandopfer, Friedensopfer und Heilsopfer darbringen. Die Opfer auf dem Berg Ebal zeigen aber den Ausweg, wie der Fluch weggenommen wird und wie man unter den Segen von Gott kommen kann. Nämlich durch stellvertretende Opfer. Und die Opfer auf dem Ebal, ein wunderbarer Hinweis auf den Messias, wo gemäß Jesaja 53 für unsere Sünden als Opfer gestorben ist, um uns den Segen zu bringen. In Galater 3, 13 bis 14 heißt es, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Damit der Segen Abrahams in Christus Jesus in den Nationen, zu den Nationen komme, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Jesus war Jude. Jesus hat Gottes Gesetz vollständig eingehalten. Er hat kein einziges Gesetz gebrochen. Er war sündlos. Und darum ist Jesus nie unter den Fluch von Gott gekommen. Er hat das ewige Leben gehabt. Er sagt ja von sich selber, ich bin das Leben. Nur darum hat Jesus können stellvertretend für uns und unsere Schuld auf sich nehmen. Wegen unserer Schuld ist Jesus für kurze Zeit nur unter den Fluch von Gott gekommen. Er hat dir gesagt, Vater, warum hast du mich verlassen? Für ein paar Momente am Kreuz war er getrennt von Gott unter dem Fluch. Wegen unserer Schuld hat Jesus müssen sterben. Wie dankbar dürfen wir sein, dass wir Jesus Christus haben, der unsere Schuld tilgt hat und uns erlöst hat und wir durch den Glauben an ihn und an sein Werk am Kreuz von Golgatha ewiges Leben dürfen haben. Jesus hat das mosaische Gesetz für uns erfüllt. Wie gesagt, wir sündigen manchmal auch unbewusst. Und wie geht denn jetzt ein Jude damit um, der die Erlösung durch Jesus Christus nicht kennt und auch nicht angenommen hat? Was passiert, wenn ein Jude zum Beispiel aus Versehen sündigt? Auch da gilt aber, wenn jemand in einem Gesetz strauchelt, ist er dem ganzen Gesetz gegenüber schuldig. Und um die Wahrscheinlichkeit möglichst gering zu halten, haben die jüdischen Gelehrten dazu noch zusätzliche Gebote erlassen, um wirklich möglichst zu verhindern, auch unbewusst irgendeinen Fehler zu machen. Die mündlichen Überlieferungen und Gesetzesergänzungen, die stehen im sogenannten Talmud. Auch dazu möchte ich ein Beispiel geben. Der Jude, der vom Sabbat nicht arbeiten, das wäre ein Verstoß gegen das vierte Gebot im 2. Mose 20. 6 Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun, aber der 7. Tag ist Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Du sollst an ihm keinerlei Arbeit tun. Das heisst zum Beispiel, es dürfen da keine Knöpfe gedruckt werden. Das wäre ja Arbeit. Um Licht zu machen, muss ja ein Knopf gedruckt werden. Also dürfen die Juden keinen Knopf drücken, um Licht zu machen. Das könnte unter Umständen durch einen Bewegungsmelder irgendwie gelöst werden, aber vielleicht sind wir noch nicht so weit dort. Tel Aviv ist heute eine moderne Stadt mit vielen Hochhäusern. Wie soll sich jetzt ein Jude verhalten in einem Lift, wenn er zum Beispiel in einem von diesen Hochhäusern im 20. Stock muss? Oder noch höher, noch höher. Er darf ja keinen Knopf drücken, weil das wäre ja Arbeit. Es könnte ja unter Umständen Licht angezündet werden irgendwo oder ein Funken entstehen. Sprachgesteuert wäre eine Möglichkeit, so weit sind es vielleicht auch noch nicht. Treppen laufen, für die einen ein bisschen schwierig. Aber die Gelehrten, die haben eine Lösung. Ganz einfach. Die haben den Sabbatlift eingeführt. Und wer schon mal in Israel war, hat das vielleicht schon gesehen. Ein Lift, der am Sabbat automatisch auf jedem Stockwerk anhaltet. Die Türen gehen auf und zu. Ob jemand einsteigen muss oder nicht, er haltet einfach an und die Türen gehen auf und zu. Und somit kann man auch das Gesetz nicht brechen, dass man am Sabbat muss arbeiten. Er kann nicht aus Versehen sündigen. Und so sind Tausende von zusätzlichen Gesetzen durch die Rabbiner verfasst worden. Der Jesaja hat im Alten Testament ja treffend schon gesagt, so spricht der Herr, dieses Volk, also Israel, gibt vor, mich zu ehren, doch sie tun es nur mit den Lippen. Mit dem Herzen sind sie nicht dabei. Ihre Frömmigkeit beruht nur auf Vorschriften, die Menschen aufgestellt haben. Ja, das sind menschliche Gebote und mündliche Überlieferungen und Traditionen. Und es kommen auch heute noch zusätzliche Gebote dazu, angepasst jeweils an die moderne Zeit. Manchmal kann es wirklich richtig absurd werden. Zum Beispiel darf am Sabbat ja auch nicht Auto gefahren werden, weil das ja auch Arbeit ist. Aber auf Wasser unterwegs sein ist okay. Und so haben die Gelehrten einfach erlassen, dass man auf einem Wasserküssi kann sitzen im Auto und trotzdem fahren. Ihre Frömmigkeit beruht nur auf Vorschriften, die Menschen aufgestellt haben. Und die Frage ist auch da, wie sieht das bei uns persönlich aus, in unserer Gemeinde? Verharren wir auch in so menschlichen Geboten und Traditionen? Haben wir selber ein Gesetz daraus gemacht, das gar nicht wirklich biblisch begründet ist? Ich denke da zum Beispiel an Musikinstrument. Ein Klavier war immer erlaubt in einer Kirche. Das ist aber nie wirklich erwähnt in der Bibel, Tasteninstrument. Schlagzeug ist immer ein Thema, ob man Schlagzeug spielen darf in der Gemeinde. Aber Pauken sind in der Bibel erwähnt. Saiteninstrumente sind biblisch, dürfen darum aber elektrische Gitarren nicht auch gespielt werden. Nur bei Bibel die Elektrizität nicht besonders erwähnt. Wie sieht das bei uns aus? Machen wir uns auch so eigene, menschliche Gesetze? Oder das Abendmahl feiern? Die einen streng ohne Musik, die anderen mit Musik. Und jeder findet es so richtig. Mit den Lippen bekennen, ein Verbot mit einem Gebot umgehen und so glauben, den Herr trotzdem zu ehren. Mit dem Herzen, aber nicht wirklich dabei. Das mosaische Gesetz soll einem Menschen vor Augen führen, dass er sündigt, dass er Fehler macht und darum einem heiligen Gott nicht würdig ist, zu begegnen. Sünder sollen auch erkennen, dass sie aus eigener Kraft nichts machen können, um Gott zu gefallen. Der Römer 7 beschreibt, wie Paulus, der Gutes tun wollte, stattdessen aber das Böse vollbracht hat. Er erkennt, dass er ein Gefangener ist in der Sünde und nur dank Jesus dem Gesetz Gottes dient und nicht aus sich heraus. Das mosaische Gesetz, wo kein Jude, respektive gar niemand, hundertprozentig erfüllen kann, soll aber nicht ewig bestehen. Bereits 600 Jahre vor Christus hat Jeremia prophezeit, dass Gott einen neuen Bund mit seinem Volk schliessen wird. Die Textstelle kann man sich sehr gut merken. Jeremia 31, 31. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da schließe ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Das Alte Testament spricht also bereits vom Neuen Testament. Testament bedeutet auch Bund. Aber der Bund soll ganz anders sein. Es löst den alten Bund oder eben das alte Gesetz, das mosaische Gesetz, ab. Und das neue Gesetz ist diametral anders. Nicht mit der Lippe werden wir Gott bekennen, sondern aus dem Herzen. Nicht aus Werken und Halten von Gesetz, sondern aus Glauben. Und mit dem Tod von Jesus Christus am Kreuz von Golgatha hat der neue Bund angefangen. Für jeden, der an sein Werk glaubt. Das Gesetz wird in den Herzen der Menschen wohnen und werden Gott von Herzen ehren, nicht nur mit ihren Lippen. Glauben ist eine Herzenssache. Und ich habe mal gehört, und die Gebärdensprache können, können mich auch gerne korrigieren, aber in der Gebärdensprache bedeutet, oder ist Zeichen für Glauben, eine Bewegung vom Kopf zum Herz. Das finde ich noch ganz bezeichnend. Zusammenfassend möchte ich da noch sagen, eben der Bund oder das mosaische Gesetz, das sollte erstens Gottes Heiligkeit und den gerechten Maßstab offenbaren. Das Volk Israel sollte von allen anderen Völkern abgesondert sein, mit Anleitungen zum Lebensstil, Essensverhalten, sozialem Verhalten etc. Es soll vor allem vor Augen führen, was Sünde ist, und es soll zeigen, dass Gerechtigkeit aus dem Gesetz nicht aus eigener Kraft erlangt werden kann. Und dann weist das Gesetz bereits auf den Erlöser Jesus Christus hin. Am Karfreitag, also am nächsten Freitag, werden wir uns im zweiten Teil dieser Predigt-Kurzserie widmen, dem Bund der Gnade, und das genauer anschauen. Und ich lade wirklich jeden ein, an diesem Freitag auch den zweiten Teil zu hören. Wir werden auch das Abendmahl feiern, ein Zeichen vom neuen Bund und Gnade durch Jesus Christus. Ich würde gerne noch beten. Ja, Jesus Christus, wenn wir ja, das Gesetz so anschauen, dann merken wir einfach, dass wir das einfach nicht erfüllen können. Wir sind machtlos und wir brauchen dich. Und wir sind so dankbar, Herr Jesus, dass du uns erlöst hast von unseren Sünden, dass du den Weg gegangen bist ans Kreuz, dass du für uns gestorben bist, dass du das Gesetz erfüllt hast. Du bist sündlos gewesen und dafür wollen wir dir Danke sagen. Danke, dass du den Weg gegangen bist, dass du den Willen vom Vater erfüllt hast an unserer Stadt. Danke dir viel, viel mal dafür. Amen.